Der Schriftgelehrte stellt Jesus hier eine Frage. Und es ist eine echte Frage. Es ist keine Fangfrage. Kurz vorher wurde gefragt, ob man eigentlich Steuern zahlen soll. Das war so eine typische Fangfrage, womit die Leute Jesus einfach in die Falle locken wollten. Aber dieser Schriftgelehrte, der fragt von ganzem Herzen, was ist das wichtigste Gebot? Die Juden hatten doch neben den 10 Geboten auch noch 613 weitere Gebote. Da wurde das Leben auf allen möglichen Ebenen geregelt. Zum Beispiel, wie man beten soll, wie man die Ernte einzubringen hat, wie man sich kleiden soll, wie man den Sabbat zu feiern hat. Die Gebote der jüdischen Tradition sind zahlreich und umfassen alle Aspekte menschlichen Lebens. Und nun fragt der Schriftgelehrte, was ist denn nun das Allerwichtigste von diesen vielen Geboten? Woran sollen wir uns orientieren? Wie kann Leben gelingen? Und Jesus antwortet mit dem jüdischen Bekenntnis: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Dieses Bekenntnis hat im Judentum einen ganz zentralen Ort, viel wichtiger als bei uns das Glaubensbekenntnis. Es wird in jedem Gottesdienst gebetet. Fast alle Juden können es nicht nur auswendig, sondern können es auch auf Hebräisch, auch wenn sie gar nicht in Israel leben. Und zwar auch diejenigen, die säkular leben. An fast jeder Haustür ist es zu finden, in diesem kleinen Kästchen der Mesusa. Und wie beginnt das Bekenntnis? Höre. Da heißt es nicht, ich glaube oder tu dies oder das, sondern höre. Schon dieses erste Wort zieht uns in die Begegnung mit Gott hinein, in die Beziehung zu ihm. Da geht es nicht darum, irgendeinen klugen Glaubenssatz zu sagen, sondern es geht darum, selber beteiligt zu sein. Nur so gibt es Gott für mich, gibt sich Gott zu erkennen. Höre. Höre heißt, sei aufmerksam, spann deine Sinne auf, bleib nicht bei dir allein. Ich habe einmal folgende kleine Geschichte gehört. Eltern hatten ihrem kleinen Kind zu Weihnachten so ein Spieltelefon geschenkt. Und das Kind war voll begeistert und hat das sofort ausprobiert. Und als die Eltern abends noch einmal zu dem Kind ins Zimmer gehen wollten, hörten sie, wie das Kind telefonierte. Und es sagte: Wie geht es dir, lieber Gott? Ist das eigentlich unsere Frage im Gebet? Wie geht es dir, Gott? Die Frage, was Gott am Herzen liegt, was ihm gerade wichtig ist, wo er mit uns hin will, mit uns persönlich, mit der Gemeinde, mit der Welt. Darauf sollen wir hören. Höre Israel. Wenn die Bibel von Israel redet, meint es denn das Volk, nicht den Staat Israel. Es meint die Kinder Israel, nicht das Staatsgebilde. Israel ist ein hier, ein theologischer Begriff, kein politischer. Das wird immer wieder vermischt und dann wird es ganz schwierig, wenn man sagt, der Staat Israel ist das erwählte Volk sozusagen und da darf man nichts Kritisches mehr sagen. Das ist falsch. Es geht um die, die sich Gott zuwenden. Israel ist auch ein Verheißungsname. Er enthält nämlich diesen kleinen, die zwei Buchstaben El, was Gott bedeutet. Und das heißt, die Menschen werden ganz nah mit Gott verbunden, wenn sie Israel heißen. Das ist wie eine Legierung, die einfach eins ist. Verheißung auch deshalb, weil der Name sozusagen ein Versprechen enthält. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Israel ist da, wo und wann dies geschieht. In diesem Sinn finde ich es auch gerechtfertigt, wenn Christen den Namen Israel auch auf sich beziehen, wenn sie die Zusagen in der Bibel, die Israel gelten, auch auf sich beziehen. Das Bild, das Paulus benutzt, ist bleibend wunderbar. Die Christen sind wie eingepfropfte Zweige in den Ölbaum der Juden. Wir sind ein Teil einer langen Tradition des jüdischen Glaubens. Und wir sind nie ohne diesen Glauben. Wir gehören in diese lange Tradition hinein. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. So gehören wir zu den Kindern Israel, zu den Kindern Gottes. Ich sage das wohlwissend, dass genau das lange Zeit geleugnet wurde. Es wurde lange Zeit gesagt, die Christen, das ist das neue Israel. Das alte Israel ist nicht mehr das erwählte Volk. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Wir glauben an den einen Gott. Und auch das Christentum hat sich nie von diesem Glauben an den einen Gott verabschiedet. Die christlichen Väter und Mütter des Glaubens haben bei aller Rede von der Dreieinigkeit Gottes immer den einen Gott gemeint, nicht mehrere Götter. Der eine Gott, der mit Abraham, Isaak und Jakob war, mit Sarah und Hagar, Rebekka, Lea und Rahel. Mit ihnen hat er seine Geschichte gemacht. Und in der Person Jesu von Nazareth hat er sein ewiges Wort Mensch werden lassen. Und in der Kraft des Heiligen Geistes lebt und wirkt er bis heute. Es ist der eine Gott, von dem Israel zu hören bekommt und der den Völkern der Welt durch die Stimme Jesu vernehmbar geworden ist. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Das heißt auch, nichts und niemand sonst soll uns Gott sein. Zum Gott wird uns alles, was in der Prioritätenliste ganz oben steht. Das, worauf ich mich letztlich verlasse. Und das kann meine Arbeitskraft genauso sein wie meine Klugheit, meine Familie genauso wie mein Besitz, meine Frömmigkeit genauso wie meine Anständigkeit. Alles, worauf ich mich mehr verlasse als auf Gott. Gott allein soll der Herr meines Lebens sein. Das sagt sich leichter, es bekennt sich leichter, als dass man es wirklich leben könnte. Hier sorgsam auf das eigene Herz zu hören, ist immer wieder neu notwendig, damit wir Gott alleine die Ehre geben. Und dieser eine Gott ruft auf Seiten des Menschen nach nichts anderem als nach unserer Liebe. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Wenn ich jemanden liebe, dann sehne ich mich danach, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich interessiere mich dafür, was ihn beschäftigt, was ihm wichtig ist. Ich möchte wissen, was er denkt und fühlt. Ich möchte ihm eine Freude machen. Ich bin bereit, auch auf etwas zu verzichten, was der andere nicht gut aushalten kann. Und so ist es auch in der Liebe zu Gott. Liebe sucht dabei nicht den eigenen Vorteil. Meister Eckhart hat das einmal wunderbar formuliert, ein mittelalterlicher Mystiker. Er schreibt: Manche Menschen wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen. Sie wollen Gott lieben, wie man eine Kuh liebt. Die liebst du wegen der Milch und wegen des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es jene Leute, die Gott um des äußeren Reichtums und des inneren Trostes willen lieben. Gott lieben, nicht nur, weil er mir etwas gibt, sondern Gott lieben um seiner selbst willen. Gott lieben wie einer, der sagt: Ich liebe dich so sehr, ich will und kann ohne dich gar nicht mehr leben. Wenn wir Gott lieben, sind wir darin immer ein Spiegel der Liebe Gottes, die er uns längst schon geschenkt hat. Denn zuallererst ist es die Liebe Gottes, die uns entgegengekommen ist, die uns berührt, vielleicht sogar entflammt hat. Weil er uns liebt, können wir ihn lieben, diese Liebe zurückgeben. Und das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst, das ist wohl vor allem sich selber annehmen, mit allen Begrenzungen. Dann wird es nämlich auch leichter fallen, andere mit ihrer Begrenzung anzunehmen. Wenn ich in mir ruhe, mir meiner selbst sicher bin, meiner selbst bewusst bin, dann kann ich mich dem anderen zuwenden, ohne mich selber zu verlieren. Liebe deinen Nächsten. Das hat viele Formen. Die christliche Nächstenliebe orientiert sich dabei immer an der Liebe Gottes. Gott liebt uns nicht, weil wir so besonders gut sind. Er liebt uns, obwohl wir ihm nichts zu bieten haben. Er liebt uns selbst dann noch, wenn wir uns von ihm abwenden. Darum sagt Jesus in der Bergpredigt: Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters seid. Das ist der Maßstab der Nächstenliebe. Unser Leben wird immer stimmiger und sinnerfüllter werden, je mehr wir ausgewogen in diesem Dreiklang leben: Gott lieben und uns selbst und unseren Nächsten, getragen von der Liebe Gottes. Dieses verbindet uns bleibend mit unseren jüdischen Geschwistern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.